Wir hören Gottes Wort, das für die heutige Predigt vorgeschlagen ist, aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 2. So entstanden die Himmel und die Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott der Herr Himmel und Erde machte. Noch waren keine Feldsträucher auf der Erde, und all das Kraut auf dem Feld war noch nicht gewachsen, und keine Pflanze hatte gekeimt. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf der Erde, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg von der Erde auf und befeuchtete den gesamten Erdboden. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub vom Erdboden, und er blies den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte dorthin den Menschen, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde sprießen, schön anzusehen und gut zur Nahrung. Und in der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wo kommen wir eigentlich her? So zu fragen gehört zum Menschsein. Ob wir uns das selbst beantworten können oder uns sagen lassen müssen von Gott, von seinem Wort, oder wissen wir es besser? In Bezug auf die Schöpfungsgeschichte haben wir so unsere Fragen. Die kann ich jetzt nicht alle beantworten, aber doch zwei Vorbemerkungen. Die erste, wie ist das eigentlich mit dem Schöpfungsbericht oder den Schöpfungsberichten in der Bibel? Ist das einer oder sind das zwei? Nun, es entspricht hebräischem Denken, dass zunächst ein Gesamtüberblick gegeben wird und danach wird noch einmal herangezoomt sozusagen zu einer Nahaufnahme und da liegt dann der Fokus, der eigentliche Mittelpunkt. Das wiederholt sich durch das 1. Mosebuch immer wieder. Und der eigentliche Mittelpunkt ist heute Thema, nämlich die Schöpfung des Menschen. Die zweite Frage im Zusammenhang mit der Schöpfung ist das mit der Evolution. Hat sich das nicht alles von alleine zufällig entwickelt? Und die meisten bei uns, auch die meisten Christen, sind von der Richtigkeit der Evolutionstheorie überzeugt. Und ich beobachte, dass sie manche Theologen leidenschaftlicher vertreten als so mancher Biologe, der um die Lücken in dieser Theorie weiß. Ich persönlich stehe der Evolutionstheorie kritisch gegenüber. Aber wir sollten zunächst beachten, dass es sich dabei um eine Hypothese handelt. Viele sind von ihrer Richtigkeit überzeugt. Für manche ist sie auch die einzige, die sie kennen. Auf jeden Fall die einleuchtendste. Aber bewiesen im strengen naturwissenschaftlichen Sinne ist sie nicht. Sondern man hat verschiedene Funde und Erkenntnisse, die man überall gemacht hat, versucht in eine Linie zu bringen, zusammenzuordnen. Und da ist die Evolutionstheorie eine Möglichkeit, das zu erklären. Man könnte dieselben Funde und Erkenntnisse auch auf andere Weise erklären. Und manche tun das. Und für meine Begriffe enthält die Evolutionstheorie recht viel Ideologie, vielleicht sogar mehr als Wissenschaft. Zum Beispiel ist wissenschaftlich gesehen eigentlich klar, ein System, das man sich selbst überlässt, entwickelt sich niemals höher, sondern verfällt. Das Niedrigere, das Chaos setzt sich durch, nie das Höhere. Es sei denn, man setzt gezielt Intelligenz und Energie ein. Das ist das Gesetz der Entropie, zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Und Sie können dieses Gesetz in Ihrem Garten oder auch im Kinderzimmer gut beobachten. Überlassen Sie einfach mal den Garten sich selbst. Und dann schauen Sie bitte mal, ob sich die höher entwickelten Pflanzen durchsetzen und ob der Grad der Ordnung im Garten zunimmt oder ob sich die niedrigeren Pflanzen durchsetzen und das Chaos größer wird. Oder überlassen Sie einfach mal das Kinderzimmer sich selbst oder nur den spielenden Kindern und schauen Sie, ob dort die Ordnung zunimmt oder das Chaos zunimmt. Es ist völlig klar, um einen höheren Grad an Ordnung zu erreichen, muss ich gezielt Intelligenz und Energie anwenden. Sonst funktioniert das nicht. Und mir persönlich fällt es leichter zu glauben, dass sich da jemand mit einer unwahrscheinlichen Intelligenz eine wunderbare Schöpfung ausgedacht hat und sie dann in seiner Kraft verwirklicht hat, als zu glauben, das sei alles von allein entstanden und der liebe Gott hat vielleicht dabei zugeguckt. Albert Einstein soll gesagt haben, wer glaubt, dass die Welt durch Zufall entstanden ist, muss auch glauben, dass bei der Explosion einer Druckerei eine Bibliothek entsteht. Aber unser Glaube und unser Erkenntnisstand darf hier unterschiedlich sein. Und wem die Evolutionstheorie einleuchtender ist und das mit seinem christlichen Glauben vereinbaren kann, mag gerne dabei bleiben. Er kommt deswegen nicht in den Kirchenbann, überhaupt nicht, sondern ist eher anerkannt als die anderen. Und im Übrigen ist die Bibel nicht in wissenschaftlicher Sprache verfasst, sondern in einer Alltagssprache, die wir normalerweise auch anwenden. Und selbst wir gebildeten Mitteleuropäer sagen immer noch, die Sonne geht auf oder sie geht unter, obwohl wir genau wissen, dass das überhaupt nicht stimmt, bloß die Erde dreht sich weiter. Aber wir sagen es so, wie wir es sehen, immer noch. Und in dieser Sprache redet auch die Bibel und so tun es die Schreiber der Bibel. Ich persönlich verstehe den Schöpfungsbericht als eine Art Prophetie, die in die Vergangenheit gerichtet ist. Es war ja keiner dabei, also es ist kein Augenzeugenbericht, logischerweise. Sondern Gott hat hier etwas Wesentliches offenbart. Das heißt, er hat den Vorhang beiseite gezogen und uns mal dahinter schauen lassen, und zwar Dinge, die wir normalerweise eben nicht sehen und wahrnehmen. Prophetie ist in der Bibel in der Regel mit Visionen verbunden, also dass man etwas vor sich sieht, und Auditionen, dass man etwas hört, akustisch oder im Herzen. Und das geben dann die Propheten weiter, was sie da gesehen und gehört haben von Gott her. Und es ist manchmal schwierig zu unterscheiden, ob Prophetien mehr bildlich gemeint sind, symbolisch oder ob das wörtlich zu verstehen ist. Noch da mag man beim Schöpfungsbericht ganz verschiedener Meinung sein, ist es mehr bildlich gemeint oder mehr wörtlich. Man muss sich darüber nicht streiten. Schauen wir uns nun einiges näher an. Da bildete, formte Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte, blies in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Unsinn oder Tiefsinn? Wenn ein Mensch gestorben ist, dann sagen wir manchmal, er hat seinen Geist aufgegeben. Oder er hat seine Seele ausgehaucht. Und das sind meiner Ansicht nach sehr zutreffende Ausdrücke für das, was beim Sterben geschieht. Etwas, nämlich der Kern der Persönlichkeit, verlässt den Körper. Und der Körper verfällt und wird zu Erde. Ich lasse einmal, Chemiker haben herausgefunden, dass der menschliche Körper aus denselben 14 chemischen Elementen besteht wie der Ackerboden. Das haben die Verfasser der Bibel sicher noch nicht gewusst. Der Mensch ein Haufen Dreck. Lose Erde, lockerer Staub, das ist in der Bibel ein Bild für Wertlosigkeit und Nichtigkeit. Und aus dem Wertlosesten macht Gott das Wertvollste. Aus dem, was nichts ist, nur Staub, macht er die Krone der Schöpfung. So ist Gott. Und wenn du dir wie so ein Häufchen Elend vorkommst oder wie der letzte Dreck, gerade dann sagt Gott zu dir: Du, ich habe dich geschaffen und erwählt. Du bist kostbar in meinen Augen. Komm, ich habe mit dir Wunderbares vor. Ich will dich. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind, lesen wir später in der Bibel im Psalm 103. Im Gegensatz zu uns oft, wie schnell verachten wir das Niedrige und treten das Unterlegene in den Dreck. Gott ist ganz anders. Er erhebt das Niedrige aus dem Staub. Nimm das bitte einmal für dich selber an. Gerade wenn du dich wieder wie der letzte Dreck fühlst oder Menschen dich so behandeln, gibt's auch unter uns. Nein, Gott erhebt das Niedrige aus dem Staub. Nimm das für dich selber an und sieh bitte auch die anderen mit diesen, genau diesen Augen. Wodurch wird nun aus dieser wohlgeformten toten Erdmasse ein lebendiges Wesen? Dadurch, dass Gott seinen Lebensatem hineinbläst. Gott beugt sich herunter zu dieser Form aus Staub und er gibt ihr den Kuss des Lebens, den Kuss der göttlichen Liebe. Leben entsteht immer noch aus Liebe, jedenfalls ist es so gemeint. Und die Bibel sagt, Gott ist auch bei der Schöpfung des Lebens im Mutterleib dabei. Gott beugt sich sozusagen zu diesen beiden vereinten Zellen herunter und gibt ihnen den Kuss des Lebens und der Liebe. Und damit sagt er: Du, ich will, dass du da bist. Ich kenne dich schon. Ich weiß schon, was aus dir wird. Du bist ein wunderbarer Mensch. Ich habe Großes mit dir vor, ich habe dich lieb und ich will alles für dich tun, beziehungsweise habe es schon getan. Auch das darfst du wieder für dich ganz persönlich annehmen. Und sieh bitte auch alle anderen mit diesen Augen. Auch das ungeborene Leben, die ungeborenen Menschen schon. Der Leib vom Erdboden, der Atem, der Geist von Gott. Und so wurde eine lebendige Seele, so kam eine lebendige Seele zustande. Man kann das bildlich verdeutlichen. Nehmen wir an, diese blaue Scheibe ist die Erde. Dann kommt von Gott her der Lebensatem, das Gelbe, und das geht hier hinein. Und jetzt haben wir hier drei Farben, Geist von Gott, die Seele und den Körper. Und das sind wir beim biblischen Menschenbild. Der Mensch, eine Einheit aus Leib, Seele und Geist. Kann auch sagen, eine kleine Dreieinigkeit. Und diese drei Dimensionen des Menschen gehören aufs Engste zusammen und müssen doch unterschieden werden. Leib, Seele und Geist. Mit dem Leib nehmen wir Irdisches wahr und bearbeiten es. Mit dem Leib äußern wir uns, aber eben wir äußern uns, also unsere Seele, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, dem verleihen wir durch den Leib Ausdruck, sodass es andere wahrnehmen können und dass unser Wollen Gestalt annimmt. Aber wir haben noch etwas, und das wird heute oft vergessen oder gar nicht wahrgenommen, das ist der Geist. Und damit ist in der Bibel nicht der Verstand gemeint, der gehört zur Seele, sondern der Geist ist das Kommunikationsorgan mit Gott. Damit können wir Gott erkennen, ihn hören, Gemeinschaft mit ihm haben. Die Bibel sagt, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Oder wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Bei vielen läuft heute Religion eher auf der Ebene der Seele, auch der christliche Glaube. Aber das ist dann eigentlich nur eine menschliche Nachahmung des Göttlichen. Und daraus entstehen immer wieder viele Probleme. Nach der Bibel muss zwischen Seele und Geist unterschieden werden und geschieden werden. Gottes Geist kooperiert unmittelbar mit unserem Geist, der dann die Dinge an die Seele und an den Körper weitergibt. Aber unser Geist ist so die Dimension, die Gott am meisten entspricht. Und dann kann es seelische oder körperliche Reaktionen auf das geben, was Gott sagt oder was er tut. Das hängt dann mehr von unserem Charakter ab und so, wie wir dann reagieren. Wichtig ist, dass Gottes Geist in unserem Geist wohnt und wirkt. Und dann lesen wir, dass Jesus nach seiner Auferstehung die Jünger angehaucht hat, angeblasen und ihnen gesagt hat, nehmt, empfangt Heiligen Geist. Und das erinnert genau an unsere Stelle, an den Schöpfungsbericht. Da wurden die Jünger neu geschaffen, sie wurden wiedergeboren, eine neue Schöpfung. Und genau das brauchen wir auch, um Gottes Leben zu empfangen. Wir haben so vieles davon verloren. Und wenn wir uns auf den Ursprung wieder besinnen, können wir es auch wieder gewinnen. Und Jesus kam und Gottes Geist kam, damit wir das wieder gewinnen können. Sprechen wir noch von dem Garten. Ein Garten, das ist das, was viele Menschen bis heute mit Freude erfüllt und worin auch die Menschen selber aufblühen. Und im 19. Jahrhundert entdeckte der Leipziger Arzt Dr. Schreber, der Mensch ist eben nicht für das Leben in grauen Steinwüsten geschaffen. Er braucht Gärten. Und so erfand er das, was man heute die Schrebergärten nennt. Gott hat es schon von Anfang an gewusst. Und er hat nicht mit Liebe und mit Fantasie gespart, einen Garten anzulegen, in dem es der Mensch wunderschön hat und in dem er mit allem reichlich versorgt ist. So ist Gott. Und dann lesen wir von dem göttlichen Auftrag an den Menschen, den Garten, die Erde bebauen und bewahren. Damit ist eigentlich alle menschliche Arbeit und Tätigkeit umrissen. Bauen, gestalten, herstellen und bewahren, erhalten, dass es nicht kaputt geht. Leider ist heute vieles kaputt. Die einen arbeiten sich kaputt, die anderen gehen kaputt, weil sie keine Arbeit haben. Die Natur und die Schöpfung geht kaputt, weil wir sie eben nicht bewahren, sondern weil das Geld, weil der schnelle Profit unser Gott geworden ist. Ja, und da müsste man etwas dagegen unternehmen. Die Frage ist nur, was? Und da werden Theorien aufgestellt und Programme aufgelegt. Einiges davon ist reine Ideologie, man darf das gar nicht mehr hinterfragen, anfragen. Maßnahmen werden ergriffen, teilweise sinnig, teilweise unsinnig. Manche richten sogar weitere Zerstörung an. Der Schaden liegt tiefer. Die Bibel berichtet nach unseren Versen von diesem großen Bruch zwischen den Menschen und Gott. Und infolge dieses Bruches starb zuerst das hier, der Geist des Menschen. Die Seele übernahm dann den Rest. Aber Seele und Körper wurden anfällig für Krankheiten und der Körper dem Tod preisgegeben. Und die ganze Schöpfung ist bedroht. Da hilft auch kein Rumdoktern an Symptomen. Jedenfalls nicht grundlegend. Da hilft nur die Suche nach den wahren Wurzeln, die Suche nach dem Ursprung und Sinn und Ziel der Schöpfung. Und das finden wir eben gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Der Schöpfungsbericht ist, so verstehe ich das, eine in die Vergangenheit gerichtete Prophetie, durch die Gott in unsere Gegenwart hinein reden will. Jesus kam, um wiederherzustellen, was uns verloren gegangen ist. Er kam, um uns wiederherzustellen, damit wir nicht verloren gehen. Und dazu noch ein kleiner Geheimtipp. Lesen Sie mal die ersten beiden Kapitel der Bibel und dann gleich die letzten beiden Kapitel der Bibel. Und da werden Sie viele Parallelen entdecken. Das eine ist die Vergangenheit gerichtete Prophetie, das andere die Zukunft gerichtete Prophetie. Dann entdecken Sie, Gott will und wird tatsächlich alles wieder so herstellen, wie er es am Anfang gemeint hat. Und er wird es sogar noch überbieten. Das ist unser Gott. Heil kann diese Welt und heil kannst du persönlich nur sein und werden, wenn der Atem, der Geist des Lebens von Gott, das Leben durchwehen darf. Und wenn klar ist und klar wird, wo die Welt und wo der Einzelne herkommt und wo die Welt und wo der Einzelne hingehört. Gott ist der Ursprung und Ziel des Lebens. Und damit auch Gottes Liebe ist Ursprung und Ziel unseres Lebens. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Du ewiger und großer Gott, deine Gegenwart entscheidet über Sein und Nichtsein, über Wert und Unwert. Denn alles kommt von dir und hat in dir sein Ziel. Deine Liebe gibt allem eine unverwechselbare Gestalt. Du machst selbst aus dem Staub etwas, was ungleich wertvoller ist als der teuerste Diamant. Mache du unser Innerstes, unseren Geist so lebendig und wach, dass wir deine Größe, Gegenwart und Liebe immer mehr erkennen können und uns selber und unsere Mitmenschen mit den Augen deiner Liebe sehen und annehmen. So vieles verfällt, weil du uns fehlst. Wir gehen fehl ohne dich. Ursprünglich gute und schöpferische Energien wandeln sich in Zerstörerisches, weil unsere Beziehung zu dir gestört ist. Danke, dass durch Jesus Neuanfang und Erlösung möglich sind. Danke, dass du zum Ziel kommen wirst. Bitte komme auch mit uns und durch uns zum Ziel. So hauche uns neu dein Leben ein, als Einzelnen und als Gemeinde. Du machst aus dem Geringsten das Wertvollste. Und wo dein Geist wirkt, steht die Hoffnung auf. Leite uns in dem, was wir bebauen und bewahren sollen, dass wir unsere Freiheit recht gebrauchen. Du, Gott, allein kennst die Herzen. Du, Jesus, willst Gemeinde. So leite uns bitte durch deinen Heiligen Geist bei der Wahl der Kirchvorsteher und Kirchvorsteherinnen. Berufe und rüste aus, die dir und der Gemeinde an dieser Stelle dienen sollen. Weil du dich zu uns herabbeugst, dürfen wir uns zu dir erheben und können demütig und aufrecht, von dir abhängig und in großer Freiheit durchs Leben gehen, bis zu dem wunderbaren Ziel, das du mit uns und dieser Welt hast. Amen.